Hublaho heißt eigentlich Hofblankenhorn, also eine Abkürzung.
Die Idee war schon von Anfang an, dass wir sagen, ein Platz für mehrere Menschen zum Wohnen und gemeinsam arbeiten in der Natur und mit den Tieren.
Wir merken, da ist ein Bedarf für die Dinge, die wir anbieten wollen, aber um das Ganze wirtschaftlich betreiben zu können, müssten wir zu teuer werden. Und so haben wir auch gemerkt, dass das der Weg in die Gemeinnützigkeit ein sinnvoller Weg ist.
Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Am Mikrofon begrüßt Sie Grit Gehlen. In unserer Reihe Hashtag kreativ durchstarten trotz Pandemie stelle ich Ihnen heute ein dreiköpfiges Gründerteam vor, das auf seinem Weg in die Selbstständigkeit von der IHK begleitet wurde. Und für das Interview musste ich dieses Mal gar nicht weit fahren.
Ich freue mich sehr. Ich bin heute zu Gast in Sandhagen. Sandhagen ist ein kleiner Ort bei Friedland. Hier gibt es drei Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen. Stellt euch doch mal kurz vor, wer bist du, wer bist du und wer bist du?
Ich bin Steffi. Ich wohne hier seit 2013 mit meinem Mann auf Hoblaho. Ja, ich bin studierte Sozialarbeiterin, Reitlehrerin, Nebenerwerbslandwirtin und Bauernhofpädagogin.
Ich bin Markus Blankenhorn, ich bin der Mann von Steffi und ich habe Industriemechaniker gelernt, Maschinenbau, Systemtechnik, habe mich selbstständig gemacht im Bereich Landschaftsgartenbau und Innenausbau, Hausbau und wohne hier seit 2013.
Und wer bist du?
Ich bin Anne Borgmann, ich bin selbstständiger Grafik- und Webdesigner und unterstütze hier auch regional Unternehmen im Marketing und habe vor einigen Jahren Theologie studiert.
Okay. Ich muss mal gleich dazu sagen, ihr habt mir vorhin fröhlich das Du angeboten, vielen Dank, deswegen duzen wir uns auch ganz locker. Ihr drei habt den Erlebnis- und Kulturbauernhof Hoblaho gegründet. Was heißt Hoblaho? Ich habe sofort ein Pferd vor mir gesehen, als ich Hoblaho hörte.
Hoblaho heißt eigentlich Hof Blankenhorn, also eine Abkürzung, wobei wir auch gemerkt haben, dass es einfach zum Pferde passt. Und bei einer Internetrecherche hatte ich gemerkt, dass es einfach den Namen nicht so gibt. Und das ist ja auch dann ganz gut, so eine Marke zu entwickeln. Und daher haben wir gesagt, das ist ein guter Name.
Hoblaho ist in jedem Fall sehr einprägsam, klingt irgendwie auch fröhlich. Wie ist eure Idee entstanden?
Unsere Idee ist im Leben hier entstanden, während wir hier gelebt haben, sind die Ideen, die haben Form bekommen. Die Idee war schon von Anfang an, dass wir sagen, ein Platz für mehrere Menschen zum Wohnen und gemeinsam arbeiten in der Natur und mit den Tieren. Da wir eben gemerkt haben, die Natur ist uns wichtig, die macht was mit uns, die hat ihre positiven Auswirkungen auf uns. Das Zusammenleben mit Tieren hat für uns einen ganz kostbaren Stellenwert. Und eben in der Gemeinschaft, in der Beziehung zu leben zu anderen Menschen, gehört für uns auch zum Menschsein dazu. Mhm. Daraus ist die Idee entstanden, mit den Freunden hier, mit den Leuten, die hier mitgewohnt haben und mitwohnen. Und daraus ist Hoblaho entstanden, mit all seinen Angeboten und all seinen Gebäuden.
Aus dem Vorgespräch weiß ich, ihr kommt aus Süddeutschland. Wie ist es Mecklenburg-Vorpommern geworden? Wie seid ihr auf die Suche gegangen? Warum ist es zum Beispiel nicht das Berliner Umland geworden? Oder Süddeutschland?
Ja, ursprünglich hatten wir uns Süddeutschland geschaut. Wir wollten eigentlich nicht wegziehen, weil wir ja familiär und freundeskreismäßig da gut verwurzelt waren, auch gut vernetzt. Aber wir haben in Süddeutschland nichts gefunden, was uns wirklich überzeugt hätte. Und natürlich auch die Preise sind in Süddeutschland die Grundstückspreise nochmal einiges höher, was uns auch dann natürlich ein bisschen abgeschreckt hat. Und da hatten wir dann einfach Tipps bekommen aus dem Freundeskreis, dass wir doch mehr im Norden schauen sollen und haben uns dann auch mehr auf die Suche gemacht. Also in der Bremer Ecke haben wir viel geguckt und dann aber auch hier rüber. Und natürlich für mich war noch ein Argument hier die Nähe zur Ostsee. Einfach deswegen ist es nicht Brandenburg geworden. Und einfach die viele Natur, wenig besiedelt, was natürlich im Vergleich zu Süddeutschland auch nochmal ein krasser Unterschied ist, aber was uns natürlich auch sehr gefallen hat.
Was hat denn in Sandhagen alles gestimmt? Warum ist es Sandhagen geworden? Was habt ihr jetzt hier gekauft?
Ja, eigentlich, wir hatten mehrere Höfe hier in Mecklenburg-Vorpommern zur Auswahl. Sandhagen hatte zum Vergleich zu den anderen Höfen, war einfach die Anbindung an die Stadt gegeben, also 6 Kilometer zu Friedland, was ja die Stadt hier ist, wo dann die ganzen Schulen und Supermärkte und alles vorhanden sind. Und dann einfach auch, dass wir hier nicht ein Aussiedlerhof sind, sondern dass wir mit dem Ort integriert sind. Das war uns auch wichtig, dass man einfach Kontakt zur Bevölkerung hat, dass man da einfach auch schon von Anfang an Beziehungen lebt, Gemeinschaft, dass man zumindest die Möglichkeit hat und nicht so zum Einsiedler mutiert.
Wie groß ist euer Hof jetzt? Wer lebt hier alles?
Wir sind so ein klassischer 3-Seiten-Hof mit 13 Hektar Grünland drumherum. Und wir haben das Haupthaus, in dem leben momentan mein Mann und ich, weil auch der andere Teil noch nicht bewohnbar ist. Der ist noch renovierungsbedürftig. Wir haben ein kleines Ferienhäuschen und Mietshaus. Da wohnt eine Mitbewohnerin von uns. Und dann haben wir die Pension, die Dorfpension. Die gehört auch zum Hof mittlerweile dazu.
Also ihr habt euch nach und nach vergrößert, verstehe ich das richtig?
Ja, ist richtig, genau.
Ja.
So wie es sich ergeben hat, weil ja hier im Dorf einfach auch ältere Leute jetzt in die Stadt ziehen. Und da wurden dann halt so unmittelbarer Nachbarschaft einfach Gebäude frei. Und wir haben gemerkt, die passen zur Vision, dass man einfach auch Wohnraum schafft, dass wir Leute unterbringen kann. Es ging auch in die Richtung, man muss ja schauen, von was man lebt. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Landschaft sehr schön ist, dass Leute hier Urlaub machen können. Und von daher haben wir dann angefangen, auch im Prinzip Tourismus hier
zu fördern
und einfach ja da was aufzubauen.
Bauernhof heißt ja, du darfst auch mal was sagen. Euch leben Tiere auf dem Hof. Wie viele Tiere? Was für Tiere?
Jetzt erzähl Arne.
Ja, das ist genau mein Gebiet nicht, aber
das ist nicht dein Gebiet, nee, aber erzähl trotzdem, du kennst sie alle.
Du kennst sie alle?
Ich kenne vor allem die Alpakas, weil die kommen immer auf die
Postkarten.
Auf die Postkarten. Ja, aber was ganz kurz noch zu der Pension, das fand ich, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das ist auch etwas, was so entstanden ist. Das hat sich ergeben, das war von ursprünglich nicht irgendwie im Horizont oder irgendwo gedacht. Aber dann hat sich das ergeben, dass die zum Verkauf stand und dann hat man gemerkt, oh, das ist eigentlich eine super Möglichkeit. Und dann hat das auch mit der Finanzierung funktioniert und so ist dann die Pension dazugekommen.
Mhm. Alles gut. Was für Tiere leben denn mit euch hier auf dem Bauernhof? Ihr dürft euch das gerne gegenseitig zuwerfen.
Ja, also wir haben hier Katzen.
Wie viele? Also 2 habe ich gleich bei der Begrüßung gesehen.
Das sind also 4 Katzen und ab und zu verabschieden sich auch manche Katzen. Leider.
An der Straße.
An der Straße, ja, das ist so. Dann haben wir 3 Hunde. Dann
auch 2 aus dem Tierschutz.
Ja, 2 aus dem Tierschutz.
Eine haben wir mit und hergebracht.
Eine Herdenschutzhündin, weil das Thema Wolf natürlich auch ein Thema hier ist, was vielleicht kommen kann. Mhm. Noch haben wir keine Berührung gehabt, aber durch das, dass wir noch Ziegen haben, war es dann wichtig, dass man da einfach auch dann einen Herdenschutzhund hat, der die Wölfe so ein bisschen abschreckt. Mhm. Dann haben wir Pferde. Wie viele Pferde haben wir?
Eine ganze Menge.
Momentan haben wir eine 10-köpfige Pferdeherde.
Wow.
6 davon gehören Hoplao und 4 sind Einsteller.
Aha. Ja. Alpakas, 3 habe ich vorhin gezählt.
2,5.
Mhm. 2,5,
2 Erwachsene und
ein Kind.
Ein kleines. Okay. Ein Kind. Ja.
Kühe.
Rinder haben wir, genau. Wir haben 5 Rinder.
Wahnsinn.
Die hat man jetzt von hier nicht gesehen. Ne? Die sind ganz oben auf der Wiese. So ein bisschen eine wilde und seltene Rasse. Die portugiesischen Cachena-Rinder. Ja.
Also Hoplao ist tatsächlich ein Bauernhof.
Ja, die Idee war auch in der Landwirtschaft, sich da mehr auszubreiten und mehr zu machen. Und deswegen haben wir auch die Milchziegenherde übernommen damals. 2017 sind 25 Milchziegen zu uns gekommen.
Ich glaube, jetzt ist gerade eine Stammkundin gekommen.
Ja, genau.
Die kann hier gerne mit rankommen. Wir duzen uns hier fröhlich. Hallo, Mareike, ja?
Mareike,
ich bin Grit von der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg und interviewe die drei Gründer zu ihrer Geschäftsidee. Und du bist ja eine Kundin der ersten Stunde?
Genau. Auf jeden Fall.
Ja? Was nutzt du hier für Angebote?
Ja, meine Kinder, die nutzen den Reitunterricht. Ich auch manchmal, genau. Und so unterstützen wir uns im landwirtschaftlichen Betrieb.
Ja.
Genau, wir machen Heu für die Hobler-Hoging.
Genau.
Kommst du hier aus dem Ort oder von weiter her?
Wir kommen aus dem Nachbarort, aus Klogo.
Ja, und dann letztes Jahr habt ihr euch ja gegründet, Hobler-Ho. Wie hast du denn davon erfahren, dass es da jetzt Angebote gibt? Und was war denn so der erste Gedanke?
Also wir kennen uns jetzt seit 6 Jahren. Und vor 6 Jahren habe ich halt eine Reitmöglichkeit für unsere Tochter gesucht und bin dann halt auf Steffi gestoßen. Ja, und seitdem kennen wir uns eigentlich und haben uns auch befreundet, sage ich mal. Und ja, nutzen jetzt das Reitangebot, das Ferienangebot und auch die Kurse, die Steffi so für die Pferde anbietet, öfter.
Wie wichtig ist dieses Angebot für die Region? Was hat dich vielleicht im ersten Augenblick sehr begeistert und was fehlt dir vielleicht bis heute?
Genau, ich finde das Angebot richtig wichtig für die Kinder und auch für die Erwachsenen, weil jeder da abgeholt wird, wo er steht. Jeder wird herzlich empfangen und aufgenommen. Genau.
Was fehlt vielleicht noch? Wo sagst du, Mensch, wäre cool, wenn sie das und das auch noch demnächst anbieten?
Ja, ich denke mal, das Angebot ist so reichhaltig, da fehlt einem nichts. Also das Einzige, was so ein bisschen fehlt, ist Steffis private Zeit so in der Freundschaft, okay. Aber sonst...
Ich habe bald keine Freunde mehr, weißt du?
Weil du so viel arbeitest.
So viel zur Selbstständigkeit.
Ihr habt ja mitten in der Pandemie eure Gründungsidee vorangebracht, umgesetzt. Wie mutig musste man sein? Das Leben wurde lahmgelegt.
Na, wir haben natürlich das Privileg, dadurch, dass es hier ganz viele Außenangebote gibt, gerade am Anfang sind wir vielfach noch nicht in die engeren Regelungen reingefallen von den Angeboten her. Und dann haben wir versucht, die Angebote möglichst anzupassen. Also zu gucken, okay, wie sind die Regelungen gerade? Und also manche Kurse hat man dann auf einfach die Teilnehmerzahl reduziert oder man hat sie individuell gestaltet, sodass man trotzdem ein gewisses Angebot schaffen konnte, auch wenn es natürlich trotzdem, also die Umsätze sind natürlich trotzdem zurückgegangen, also die Sachen, die wir erwartet hatten oder Aktionen, die wir geplant hatten, das ging natürlich trotzdem nicht, alles nicht.
Aber womit genau verdient ihr denn jetzt euer Geld? Was bietet ihr alles an?
Wir haben ja diesen Standbein Ferienwohnungen, die dann die Pension. Das ist so ein großer Posten, da hat man in Corona umgestellt, mehr auf Monteure, was auch durch unser Netzwerk, auch, dass wir einfach viele Selbstständige kennen, sich einfach gut rumgesprochen hat. Das hat uns eigentlich so sehr viel geholfen. Natürlich sind einige Umsätze dort weggebrochen im Bereich, die ganzen Familienfeste waren nicht mehr möglich. Das heißt, das fehlende Übernachtung und dann der ganze, also Ferienbetrieb teilweise. Also im ersten Jahr war es extremer, letztes Jahr ging es eigentlich ganz gut in den Ferien. Aber man hat halt keine Planungssicherheit, das ist so ein bisschen das Problem. Wir wollten auch Hoffeste machen oder in die Richtung, aber ja, das war alles nicht
Winterkaffee. Wir wollten auch noch einen Winterkaffee etablieren, gerade für die ältere Generation hier im Ort, ne, weil wir gemerkt haben, die sitzen alle zu Hause alleine. Und wie schön wäre es doch, wenn man sich dann wenigstens bei einer Tasse Kaffee trifft und ein Stück Kuchen isst. Und es sollte relativ einfach aufgebaut werden, aber selbst da, das war dann 3 Wochen später, wurde der Lockdown im Herbst einberufen und dann haben wir die Idee zum Beispiel gleich wieder verwerfen müssen. Das war bisschen ernüchternd.
Was läuft besser als gedacht, trotz Pandemie?
Also schön ist, dass dieser Ort anfängt, ein Ort zu werden für die Kinder und Jugendlichen, die hier im Außenbereich natürlich viel Platz haben. Ist natürlich auch nicht in dem Umfang nutzbar, wie man es jetzt, ne, wie es möglich wäre. Und trotzdem kommen die und besuchen ihr Pferd und machen was mit denen. Und das ist wirklich, ist schön zu beobachten, wie die Kinder wachsen können und hier sich weiterentwickeln. Und ja.
Na, eben
ja gut, die Lockerung für die Kinder und Jugendliche, das war schon ein wichtiger Schritt.
Wer ist denn eure Zielgruppe? Mit wem wollt ihr denn euer Geld verdienen? Ihr seid Unternehmer, Unternehmerin, ihr müsst Geld verdienen.
Also die Zielgruppe, gibt es ja zwei Arten von Zielgruppen. Einmal die, für die man Sachen macht, und dann auch die andere Zielgruppe, wo man sich eher in Richtung Fundraising hin orientiert. Das heißt, also zum einen sind einfach Kinder ab 3 Jahren bis zur Volljährigkeit Teil der Zielgruppe, für die wir etwas machen.
Und Familien.
Und Familien, genau, also Kinder und Familien. Und dann versuchen wir natürlich zum einen, die Angebote so günstig wie möglich anzubieten, ohne vollständig bankrott zu gehen. Das heißt, es ist so ein bisschen immer ein Spagat. Und dann versuchen wir natürlich über Werbeartikel, die wir verkaufen, sei es T-Shirts oder andere Merchandising-Produkte, Geld zu verdienen, und indem wir Leute für diese Idee begeistern und zu Spenden aufrufen. Also konnten zum Beispiel unser sehr wertvoller FSJler konnte so finanziert werden. Das ist einfach auch Teil des Ganzen, deswegen auch gesagt haben, wir merken, da ist ein Bedarf für die Dinge, die wir anbieten wollen, aber um das Ganze wirtschaftlich betreiben zu können, müssten wir zu teuer werden. Und so haben wir auch gemerkt, dass das der Weg in die Gemeinnützigkeit ein sinnvoller Weg ist.
Mhm. Stammkunde Mareike hat ja schon erzählt, sie hat Reitunterricht gebucht für die Kinder. Was kann man denn bei euch noch machen, noch buchen, noch erleben?
Ja, wir haben die reitpädagogischen Angebote, und die sind weiter, also das Konzept hat sich noch erweitert in Naturerlebnisangebote und tiergestützte bauernhofpädagogische Angebote.
Das Was heißt, genau steckt
es dahinter? Es beschränkt sich nicht nur aufs Reiten. Also wir kommen nicht nur und die Kinder kommen nicht nur und putzen die Pferde und dann sind wir mit den Pferden unterwegs, sondern wir gehen auch noch zusammen die Ziegen füttern. Und wenn die Lämmer da sind, gucken wir, ob es den Lämmern gut geht. Wir gucken, was die Pferde eigentlich brauchen, ne? um irgendwie ein gutes Leben zu haben. Jedes Mädchen wünscht sich einen Pony. Und wenn die dann einfach merken, okay, es braucht mehr als nur einen kleinen, kuscheligen Freund, den ich überall mit hinnehmen kann und der irgendwie aussieht wie ein Pony und dem ich Zöpfchen flechten kann, ist es ganz schön, wenn die so ein realistisches Bild davon bekommen, was artgerechte Tierhaltung auch heißt. Des Weiteren ist uns ein großes Anliegen, kulturelle, also Kunstangebote auch zu schaffen, dadurch, dass wir ein Netzwerk mit verschiedenen Künstlern hier im Umkreis haben. Dass dadurch eben unsere Kunst- und Herbst- oder Kunst- und Frühlingsangebote für Kinder und Jugendliche.
Zum Beispiel, was wird da gemacht?
Wir gehen in den Wald und sammeln Naturmaterialien, schauen uns die Farben, der Jahreszeit an, schauen, was in der Natur eigentlich alles passiert. Und dann packen wir die Dinge ein, die uns gefallen, und entweder wir malen die ab oder wir integrieren die auf unser Papier, auf unser Kunstwerk, machen eine Statue draus, kleben, punchen mit Farbe, wirklich alles Mögliche, was den Kindern einfällt. Mhm. Das ist wirklich eine Kreativitätsexplosion.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr in den Ferien, an den Wochenenden sehr gut gebucht seid, viel zu tun habt. Wie sieht es denn unter der Woche aus, wenn Schulzeit ist?
Meistens, also während der Schulzeit, haben wir hier auf dem Hof eher wenig Betrieb. Da kümmern wir uns um die Tiere und ums Büro.
Ja, oder Ausbau. Ne?
Wie? Oder Ausbau. Ja, oder ist Schulklasse da, also ist ja auch so, oder die Kita. Ja. Die buchen sich hier auch ein und da haben wir unterschiedliche Angebote.
Auch für Bildung, nachhaltige Entwicklung haben wir jetzt.
Woher kommen eure Kunden?
Tatsächlich ganz viele aus dem Umkreis. Also wir haben gemerkt, wir wollen auch nicht so ein großer Eventhof sein, sondern wir wollen kontinuierlich die Menschen begleiten. Und durch die Reitsache, die ja wirklich wöchentlich stattfindet, kommen die Kinder der Familien hier im Umkreis.
Und also die Pferde sind schon mal ganz wichtig, um Aufmerksamkeit zu schaffen.
Ja, genau.
Sprecht ihr über Zahlen? Wie viele Kunden durftet ihr, Kunden klingt für euch, glaube ich, immer ganz schlimm, könnte ich mir vorstellen. Wie viele Kinder und Familien durftet ihr schon begrüßen? Wie viele Schulklassen? Wie kommt der Kontakt zustande? Macht ihr Werbung auf Facebook, auf Insta oder bei Google, in der Zeitung? Wie findet man euch?
Ja, tatsächlich sind wir in Werbung gar nicht so geschickt. Das ist jetzt immer Mund-zu-Mund-Propaganda, das spricht sich schnell rum. Wenn die Kinder begeistert sind, sind sie begeistert. Und dann bringen sie auch die anderen mit, ne? Freunde und ja, die kommen dann zwangsläufig. Das ist das eine, Social Media ein bisschen, so, das ist nicht unsere Stärke, aber wir kämpfen uns da durch. Unsere Homepage läuft immer besser, die wird auch immer besser besucht und ist auch für viele, also das Feedback ist, dass sie sehr ansprechend ist und die Leute dann auch irgendwie eine gute Vorstellung davon haben, was hier passiert. Die Schulklassen, das ist seit letztem Jahr entstanden, durch die Pandemiebestimmungen eben auch nicht so ganz ausgereift, wie wir es gern hätten. Wir haben gezählt und haben festgestellt, dass wir letztes Jahr über 400 Kinder und Jugendliche hier auf dem Hof hatten.
Wow.
Übers Jahr verteilt, trotz Corona-Pandemie, ne? Also trotz den Maßnahmen, die wir hatten. Und wöchentlich begleiten wir 30 bis 50 Kinder und Jugendliche hier auf dem Hof.
Wenn uns jetzt Männer und Frauen zuhören, die auch überlegen, einen kleinen Bauernhof zu gründen, aufzumachen, machen wir es doch bei euch wirklich mal speziell. Also was gebt ihr mit? Was sollte man unbedingt bedenken? Worauf vielleicht verzichten, weil ihr schlechte Erfahrungen gemacht habt? Wo sagt ihr, wow, das ist viel besser gelaufen, als wir gedacht haben? Das empfehlen wir unbedingt weiter.
Also ich glaube, was sehr hilfreich ist, ist einfach offen zu sein für Veränderung.
Generell, ne? Das glaube ich in jeder Branche.
Genau. Und irgendwie zu gucken, was sich für Möglichkeiten bieten, anstatt sich zu ärgern, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also es gibt ja ganz oft die Empfehlungen, hey, guck Fördermittel und dieses und jenes. Und da ist man einfach, also wir haben nicht so viele richtig gute Erfahrungen gemacht damit. Entweder weil es zu kompliziert war oder weil wir gemerkt haben, dass wir, ne, also Fördermittel haben, sind ja immer ganz oft an Bedingungen gebunden. Und
wir haben nie ins Profil gepasst von denen, weil wir so vielschichtig waren. Die konnten nicht sagen, okay, Kunstangebot hier, ne, sondern Natur und Kunst. Und dann waren wir gleich in der ökologischen Schiene wieder drin. Und dann haben die uns wieder in die andere Richtung geschoben. Und diese Verbindung hat es wahnsinnig schwer gemacht, auch Tourismus mit kultureller Bildung zu verbinden, Kinder- und Jugendarbeit wieder mit Tourismus. Das ist extrem schwer, da Fördertöpfe zu finden.
Höre ich raus, also dass ihr sagt, nicht so den Fokus auf Fördermittel legen, sondern auf seine Geschäftsidee?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen vom Unternehmen ab. Also es gibt ja Unternehmen, die sehr erfolgreich ihren Fokus nur auf die Fördermittel legen und das muss man, glaube ich, hinbekommen. Also muss man sagen, okay, ich baue mir jetzt ein Unternehmen auf, das sich auf bestimmte Fördermittel spezialisiert und dann dafür die Angebote baut. Mhm. Und bei uns war das eher mal andersrum, dass wir gesagt haben, wir haben das und das wollen wir machen und hatten dann die Herausforderung, das da reinzubauen. Vielleicht sind wir auch nicht gut genug darin, das kann sein. aber wir arbeiten daran, einfach um uns natürlich auch in dem Bereich weiterzubilden. Aber also grundsätzlich, wir haben gemerkt, dass der Weg, den wir so eingeschlagen haben, der hat schon irgendwie auch funktioniert. Und dann haben wir gemerkt, okay, dann braucht man da zumindest rein vom Programm her keine Kompromisse machen.
Aber von deinem Tipp finde ich schon mal ganz wichtig, dass du gesagt hast, offen sein. Also nicht so in einem Konzept festhängen, so habe ich es vorhin verstanden, sondern vor Ort immer wieder gucken, wenn ich beim Machen bin, wo kann mein Weg noch hingehen? Was hatte ich vielleicht vorher gar nicht so im Visier? Mhm. Was gibt es von dir vielleicht als Tipp? Machen wir es mal also speziell für eure Branche. Wenn jemand überlegt, auch so ein Angebot zu schaffen in seiner Region.
Ja gut, er muss dafür brennen, also er muss eine Leidenschaft haben dafür. Und dann muss man einfach mal auch, sag mal, sich sag mal, natürlich informieren, aber nicht zu viel. Einfach auch mal loslegen. Größte Hürde bei uns war einfach die Bürokratie. Vor allem, wenn man kleine Dinge macht, die Ämter sind, behandeln dich, wie wenn du jetzt einen großen Betrieb aufbaust. Und das ist für einen Kleinen natürlich sehr schwierig, weil er einfach nicht die finanziellen Mittel hat. Dann kommen die gleich mit sämtlichen Gutachten, die man dann natürlich bezahlen muss. Und das funktioniert dann nicht. Und deshalb braucht man da sehr viel Leidenschaft und Elan, dass man sich die Wege sucht, die da sind, die auch möglich sind, aber das dann nicht immer so einfach ist.
Und Geduld und starke Nerven, höre ich daraus, ja?
Ja, und dann natürlich auch ein Netzwerk, wo man dann darauf zurückgreifen kann,
ja,
auf fachliche Informationen.
Steffi, was gibst du mit?
Ich denke auch, dass man vor allem wissen muss, warum man das Ganze macht. Also es gibt wirklich die Phasen, wo alles läuft, wo man merkt, jawohl, die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, so die Tage. Und die Tage, an denen es nicht so läuft, an denen man irgendwie, wo die Arbeit sich stapelt, wo man nicht das Gefühl hat, man kommt wirklich voran, wo es sogar Rückschläge gibt, wo man nicht weiterkommt, wo man umplanen muss. Das sind immer die Momente, wo man fragen muss, warum und ist es mir das wert? Und ich glaube, wenn man von vornherein weiß, was der Sinn von dem ist, was man tut, dann kommt man auch gut durch solche Zeiten, ohne dran kaputt zu gehen, sage ich mal. Und ich würde jedem empfehlen, der sowas startet, dass er das mit seinen Freunden macht. Das ist wirklich, also gerade so soziale Projekte, es geht einfach um Beziehung. Und so ein Projekt soll nicht über die Beziehung hinausgehen. Also das ist für uns wirklich eine ganz wichtige Sache.
Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Wie groß seid ihr dann? Was habt ihr alles für Angebote?
Also wir sind ja doch dran, gerade in der Kita-Planung. Also einfach dieses Angebot für
eine Bauernhof-Kita.
Ja, eine Bauernhof-Kita.
Ihr wollt eine Bauernhof-Kita.
Wir wollen eine Bauernhof-Kita.
Das ist euer Traum.
Genau, das ist ein Traum, der soll innerhalb von 5 Jahren auch verwirklicht werden. Also da sind wir schon an der Konzeption dran. Wir sind gerade dran, Grundstück kaufen, wo das dann stattfinden kann. Ja, das sehe ich uns. Und dann, also wir sind auch gerade dran, einfach das Bogenschießen anzubieten, die Bereiche einfach auch mehr Jungs anzusprechen, weil die Pferde und Tiere doch oft mehr die Mädels ansprechen. Da sind wir einfach auch dran, dass wir da ausgeglichener werden und dass wir einfach relevant für in der Region sind, dass die Leute einfach gerne herkommen, sich wohlfühlen. Ja.
Ja, ich sehe auch, dass die Kinder und Jugendlichen hier immer mehr ihren Platz haben, auch ihren eigenen Raum, den sie selber gestalten können. Und dann auch im Tourismusangebot einfach das nochmal verschönern können, ausbauen können mit Angeboten, mit gutem Essen vielleicht sogar. Wir haben Pläne, die sind auch schon bis zum Bauantrag fertig für unsere Kulturscheune mit Hofladen und Hofcafé.
Es wird ja immer mehr,
ja,
also
ja.
Toll.
Wir haben viele Pläne, wir sind auch in manchen Punkten schon recht weit, an manchen Punkten ist ein Stopp drin. Manche Sachen entstehen, sind noch im Kopf, ne? Also unsere Kreativwerkstatt, eine offene Kreativwerkstatt, ist zum Beispiel auch noch, schwirrt nur in unseren Köpfen rum, während die Kulturscheune schon komplett fertig konzipiert wäre. Da fehlen noch die finanziellen Mittel, um das dann letztendlich zu verwirklichen. Und ja, in 5 Jahren.
Alles davon fertig.
Ja.
Eine letzte Frage. Du sprachst auch gerade von finanziellen Mitteln. Wie einfach war es eigentlich, hier finanziell alles umzusetzen?
Also die Schwierigkeit ist halt als junger Unternehmer, dass man einfach nicht kreditwürdig ist. Die Banken machen, also sind ein großes Problem. Wir haben sehr viel über Fundraising, über private Investoren dann umgesetzt, weil wir halt, wenn man startet, kann man halt noch keine 2-Jahres-Bilanzen vorlegen. Mhm. Und es war auch ein bisschen ernüchternd einfach. Ich kenne dann mehrere, die dann schon weiter sind, wenn es dann mal läuft und im Prinzip die Finanzen gut, wenn das alles passt, dann kriegt man relativ einfach Kredite dann bei der Bank. Aber in der Gründungsphase ist es oft schwierig. Da muss man sehr kreativ werden.
Mhm. Zu der Finanzierungssache, da ist natürlich auch wieder, also dieser Hof trägt sich über die Kredite von Privatpersonen. Also wirklich Leute, die sagen, wir finden die Idee gut und wir vertrauen euch das Geld an, dass ihr das mitbauen könnt. Und das ist für uns natürlich eine mega Ermutigung, dass wir Leute hinter uns haben, die uns den Rücken stärken. Gleichzeitig eben aber auch dieses, boah, wir wollen, dass es funktioniert. Ne? Also wir glauben da wirklich dran. Und das ist so das Modell gerade von dem Hof. Mhm. Das ist eine Sache, die uns bis hierher gebracht hat. Und wir hoffen noch über andere Varianten wie dann Kredite von der Bank oder über Fördermittel oder Stiftungen, die uns unterstützen, da weiterzukommen und letzten Endes auch über Spendengelder, von denen wir auch immer abhängig sein werden. Also da werden wir nicht drum rumkommen. Und wir würden uns schon auch wünschen, dass das Land und der Staat da mehr unterstützt, weil wir ja wirklich in die Kinder und Jugend investieren und in die kulturelle Bildung und in die Bildung nachhaltiger Entwicklung. Also es sind ja alles Bereiche, die eigentlich staatlich mitgetragen werden sollen. Ne? Und wir sind unendlich dankbar für dieses Beziehungsnetzwerk, das wir haben und diesen Unterstützerkreis, aber wünschen uns da natürlich noch mehr Hilfe und auch Bestätigung von den anderen Seiten.
Ja, im Endeffekt brauchen wir es ja auch. Ne? Also das Thema wie mit der Kulturschonne ist ein ganz, ganz klares Beispiel dafür. Das wäre schon einige Jahre fertig, hätten wir das hinbekommen damals.
Ich danke für das Interview. Ich wünsche viel Erfolg für die Zukunft.
Danke.
Immer zufriedene Kunden, so wie Mareike. Dass viele Kinder den Weg zu euch finden, viele Familien und auch, dass das Kaffee für ältere Menschen dann bald doch umgesetzt werden kann. Wir freuen uns, wenn der Podcast geteilt wird. Ist wahrscheinlich auch in eurem Sinne.
Ja, klar.
Damit viele Hörer
teilen.
Ja, unbedingt. Damit viele von eurem Angebot erfahren. Und ich freue mich von euch vielleicht in 4 oder 5 Jahren zu hören.
Ja,
danke, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Dann sagen wir mal tschüss.
Tschüss. Sie haben eine Sendung der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern gehört. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.